Die Reden von Jesus waren genial, oder? Wenn wir von Jesus reden, dann denken wir oft an sein Kreuzestod. Das war natürlich das Genialste, was er vollbracht hat. Wir denken an die Wunder, aber ich glaube, dass seine Reden gleichbedeutend waren. Das Volk lief ihm hinterher, um ihn anzuhören. Und ich wünsche mir manchmal, ich hätte nur 1% seiner Redequalität. 1% nur. Ja. Welch ein Mann, inspiriert vom Geist Gottes, scheint seine Gedanken so direkt aus dem Himmel zu kommen. Welch ein mächtiger Redner. Ich würde so viel geben, wenn ich damals dabei gewesen sein könnte und ihn zuhören könnte, einfach mit unter den Tausenden da gestanden oder gesessen haben und mal zugehört haben, wie er das so wirklich ausgedrückt hat. Seine Reden können wir ja zum Teil nachlesen, aber wie er es gesagt hat, wie er es ausgedrückt hat, wie seine Körpersprache war. Ich kann's natürlich nicht, es gibt keine Zeitreisen zurück. Aber ich freue mich, es wird der Zeitpunkt kommen, wo ich ihn reden hören werde. Und ich bin sicher, er wird sich eine kleine Ewigkeit Zeit nehmen, um mit mir zu kommunizieren. Haha, mit dir auch? Ah, wunderschön. Ich finde das großartig. In Lukas 17 lesen wir von mehreren Gedanken, die Jesus seinen Jüngern lehren wollte. Und wenn du so in alte Bibeln reinschaust, die haben ja noch so Überschriften oft über die einzelnen Abschnitte. Bei mir in der Lutherbibel stand zum Beispiel hier bei Lukas 17 Überschrift von der Vergebung, von der Kraft des Glaubens, von der Pflicht des Knechtes, vom Kommen des Reiches Gottes, vom Dankbarsein, alles Überschriften, die nur in diesem Lukas 17 Kapitel stehen. Ich finde das ganz interessant, diese Zusammenstellung, dass da alles in ein Kapitel reingepackt wird. Ja, so wenn wir hören von der Kraft des Glaubens und von dem kommenden Reich Gottes, ja, das passt noch für uns zusammen. Aber was bitteschön hat im gleichen Kapitel zu tun von Dienen, von Vergeben, von Dankbarsein? Ja, so fragt man sich, passt das da wirklich zusammen? Ich möchte mit euch heute die Stelle lesen, um die es mir in der Hauptsache geht. Und ich möchte es erst aus dem Luthertext lesen. Und ich lese aus Lukas 17 ab dem Vers 7. Von der Pflicht des Knechtes ist diese Überschrift. Wer unter euch hat einen Knecht, der pflügt oder das Vieh weidet und sagt ihm, wenn er vom Feld heimkommt, komm, gleich her, hier, setz dich zum Tisch, bitte. Wird er nicht viel mehr zu ihm sagen, bereite mir das Abendessen, schürze dich, diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe, dann kannst du auch essen und trinken. Dankt er etwa dem Knecht, dass er getan hatte, was befohlen war? So auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprecht, wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Ich möchte dieselbe Stelle nochmal aus der Hoffnung für alle lesen. Stellt euch vor, sagt Jesus zu seinen Jüngern, ihr habt einen Knecht, der vom Pflügen oder vom Schafehüten heimkommt. Was tut ihr dann? Sagt ihr etwa zu ihm, komm an den Tisch und iss? Doch bestimmt nicht. Ihr gebt ihm den Auftrag, mach mir etwas zu essen. Binde dir eine Schürze um, bedien mich bei Tisch. Wenn ich fertig bin, dann kannst auch du essen und trinken. Kann der Knecht etwa dafür einen besonderen Dank erwarten? Ich meine nicht. Es gehört doch schließlich zu seiner Arbeit. Das gilt auch für euch. Wenn ihr alles getan habt, was ich euch befohlen habe, dann sollt ihr sagen, Wir sind einfache Knechte und haben nur unseren Auftrag ausgeführt. Wie geht's euch dabei, wenn ihr das hört? Schlecht? Ist schon hart, ne? Ist schon heftig, ja. Ja. Aber was stand da im vorletzten Vers? Ja, da habe ich doch gelesen, wenn ihr alles getan habt, was ich euch befohlen habe. Also Jesus hat uns was befohlen. Was hat er denn uns, seinen Nachfolgern, befohlen? Zum Beispiel, ja. Halt die Kranken. Treibt Dämonen aus. Hammer, ja. Ich hab's mal so aufgelistet. Den Armen geben, die Gefangenen besuchen, Witwen zu speisen, Kranke gesund zu machen, zu dienen, bis ans Ende der Welt sein Evangelium zu verkündigen, zu taufen, den Nächsten zu lieben wie uns selbst. Was fällt uns noch ein? Keine Schätze auf Erden sammeln, sich keine Sorgen machen, hat er uns befohlen. Hui. Weiter? Soll ich weitermachen? Nicht dem Mammon dienen, Salz und Licht sein, nicht zu richten. Noch mehr? Tote aufzuwecken, Aussätzige reinzumachen, Dämonen auszutreiben, zu fasten. Ich höre jetzt auf, den Rest wisst ihr auch. Ja? Hammer. Wenn wir das alles tun, das sind die Dinge, die er uns befohlen hat, dann sollen wir sagen, oh, sind nur unnütze Knechte. Na? Schreiben wir dazu, genau. Ja, ja, da hast du recht. Solange keiner meckert, ist gut zu laufen. Ja. Keiner. Keiner von uns hat das alles getan. Keiner. Aber egal, wie viel du von dieser Liste, und die ist ja noch länger, bereits erfüllt hast, am Ende sollst du nicht stolz sein, sondern am Ende sollst du sagen, ich bin nur ein einfacher Knecht, ich habe nur meinen Auftrag ausgeführt. Wisst ihr, in Hiob 22, da lese ich was ganz Interessantes, da sagt der Eliphas, einer der Freunde von dem Hiob, was ist ein Mensch Gott nütze? Nochmal, der fragt wirklich, was ist ein Mensch Gott nütze? Ich finde das einen interessanten Gedanken. Ich finde, das ist ein Gedanke, der es mal wert wäre, so in einer Hauskreisrunde zu diskutieren. Was ist ein Mensch Gott nütze? Ja? Wir diskutieren lieber anders. Wir denken und wir diskutieren und wir sagen, was nützt es mir, wenn ich Gott diene? Ehrlich? Ihr auch? Also ich kenne das. Ja, eindeutig. Da habe ich ein interessantes Beispiel gelesen, ich weiß nicht, ob ihr das schon kennt, das Beispiel von Hund und Katze. Ja? Der Hund sagt, mein Herr liebt mich, pflegt mich, wäscht mich, füttert mich, er muss Gott sein. Die Katze sagt, mein Herr liebt mich, pflegt mich, wäscht mich, füttert mich, ich muss Gott sein. Jetzt frage ich dich, bist du Hund oder Katze? Sind wir Hund oder Katze? Wie denken wir? Ja? Wir müssen wirklich vorsichtig sein, welcher Lehre wir nachlaufen. Die Gesellschaft sagt uns ganz klar, du bist wichtig, du bist einzigartig und du musst auf dich schauen. Hören wir doch überall, ja? Du musst profitieren, du kannst nicht nur auf andere achten. Du und dein Ich stehen im Mittelpunkt, oder? Ja? Aber auch im Geistlichen können wir es so verkaufen. Ich bin so wichtig für Gott. Ich. Ja. Es stimmt, aber die Haltung ist doch wichtig. Ja? Geht es wirklich um die Ehre Gottes oder geht es um meine Ehre? Das ist die Frage. Tue ich das, was ich tue, zur Ehre Gottes oder so ein bisschen auch, wenigstens so ein klein bisschen auch für meine Ehre? Wenn du wirklich demütig bist, dann baust du nie dein eigenes Reich. Dann baust du immer das Reich Gottes. Dann geht es dir nie um dich und um deinen Ruhm und um deine Ehre, sondern immer um Gott und die Menschen. Gott dienen, die Menschen ehren, damit sie Gott ehren. Du kannst auch sagen, Gott ehren und den Menschen dienen, damit sie Gott ehren. Das bleibt sich eigentlich gleich. Prüf dich, um was es wirklich geht bei dir. Wie geht's dir, wenn ein anderer mehr Lob empfängt? Wie geht's dir auf der Arbeit, wenn ein anderer erfolgreicher ist? Wie geht's dir, wenn die anderen andere mal cooler finden? Ja, wie geht's uns damit? Wie geht's dir vielleicht, und nun wird's kritisch, pass auf, wenn du im Reich Gottes arbeitest und etwas tust und etwas bewegst und dabei sogar Schaden nimmst, vielleicht finanziellen Schaden, vielleicht körperlichen Schaden, weil du dich ausgepowert hast, wie geht's dir damit? Das sind Fragen, die einfach mal so im Raum stehen. Willst du nach wie vor alle Energie, alle Zeit, alles Geld für Gott geben? Eine der vielen Antworten, die uns die Bibel auf all diese Fragen zeigt, auch auf die Frage, was nützt es mir, wenn ich Gott diene, die finden wir von Jesus selbst in Matthäus 11. Da sagt er etwas Wunderbares. Ich habe euch das letzte Mal schon versucht, so ein bisschen zu vermitteln. Ich entdecke im Moment so viel Schätze in der Bibel. Das ist ja so gewaltig. Ich schäme mich, dass ich nicht Tag und Nacht meine Bibel lesen kann, weil da so viel Schätze drinnen sind. Und guck mal, da sagt Jesus, hey ihr. Ihr, die ihr diese Frage stellt, was nützt es mir denn, wenn ich Gott diene? Kommt doch mal her zu mir. Kommt doch mal. Kommt zu mir, all ihr Mühseligen und Beladenen. Jetzt sag du mir nicht, dass du nicht mühselig und beladen bist. Ich bin's. Immer wieder. Und jetzt sagt Jesus, hey, hast du schon gemerkt, meine Hände sind doch offen. Was hältst du davon, wenn du einfach mal kommst zu mir, du kleiner mühseliger, beladener Gerhard, komm doch mal, ich will dir Ruhe geben. Jetzt sagt er, nimm mein Joch auf mir und lern von mir. Ja, mein Joch. Aber jetzt geht's ja weiter. Er sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und du, Gerhard, du, Christel, du und du und du und du und du und du. Wir alle werden Ruhe finden für unsere Seelen. Und jetzt kommt's, wir haben an das schwere Joch gedacht und jetzt sagt er uns, nee, ich hab falsch gedacht. Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Kein Problem für euch, dass ihr die schultert. Was sollen wir also lernen? Sanftmut und Demut. Ist das was Schlimmes, wenn wir das lernen? Nee, es ist so was Schönes. Ich will mal ein bisschen Definition von Demut geben. Demut ist, die Dinge im rechten Licht zu sehen. Ja, ich erkläre es euch gleich noch. Dinge ist auch eine klare Sicht auf die Dinge zu haben, nämlich klar zu sehen, was man selbst ist und was Gott ist. Demut ist eine wahre Selbsterkenntnis und eine realistische Selbsteinschätzung. Was ist Demut nicht? Demut ist nicht, gering von sich zu denken. Niemals. Demütig sein bedeutet nicht, unsicher zu sein, schüchtern zu sein oder ähnliches. Im Gegenteil, Menschen, die wirklich demütig sind, sind sehr sicher in sich selbst, weil sie wissen, wer sie sind und wer Gott ist. Das sind die beiden Grundvoraussetzungen. Du musst wissen, wer du bist, und du musst wissen, wer Gott ist. C.S. Lewis, der auch so Narnia und so geschrieben hat, kennt ihr als Fantasy-Roman-Schreiber, aber der hat ja auch viele christliche Bücher geschrieben. Er schreibt in seinem Buch Pardon, ich bin Christ, wenn ihr es nachlesen wollt, im dritten Abschnitt, Kapitel 8, ziemlich am Ende. Sie sollen nicht meinen, ein wirklich demütiger Christ wäre das, was die meisten Leute heute unter demütig verstehen. Er wird bestimmt keinen von diesen schmierigen, unterwürfigen Leuten sein, die einem ständig erzählen, was für ein Niemand sie doch sei. Das ist nicht Demut. Nee. Es geht bei Demut nicht um Selbstverachtung. Es geht auch nicht um eine selbstkritische Selbsterniederung, sondern es geht darum, dass ich mich ehrlich, nüchtern und realistisch aus der Sicht Gottes einschätze. Was bin ich denn schon? Ein kleiner, dicker Mann. Na, ist doch jetzt ganz ehrlich realistisch eingeschätzt. Mit meinen 1, mittlerweile bin ich ja geschrumpft, wahrscheinlich nur noch 1,65, war mal 1,67, aber man wird ja kleiner im Alter, ja. Deswegen kommt auch der Bauch, weil das drückt ja alles runter. Ja. So, was denn? Was ist denn da vorzuweisen? Ich muss mich realistisch einschätzen. Und ich darf mich aber auch realistisch im Licht Gottes sehen. Dass ihr mich immer wieder einladet, zeigt mir, dass ich angeblich wohl doch ein bisschen was verkündigen kann. Von wem habe ich's denn? Ja, das ist das, was ich die ganze Zeit versucht habe, euch beizubringen. Meine eigene Einschätzung aus dem Licht Gottes gesehen. Ja? Demut darf auf keinen Fall mit Demütigung verwechselt werden. Demütigung bedeutet öffentliche Erniedrigung, öffentliche Beschämung, sich von anderen Menschen zu demütigen oder erniedrigen zu lassen oder sich Missbrauch auszusetzen, hat überhaupt nichts mit Demut zu tun. Ich möchte euch das mit ein paar Beispielen noch verdeutlichen. Nehmen wir doch mal die bekannte Person von Johannes den Täufer. Können wir alle, oder? Vielleicht wissen wir nicht alles von ihm, aber schaut mal, in Johannes im ersten Kapitel, Vers 26, steht, Johannes antwortete ihnen, ich taufe nur mit Wasser, doch hier mitten unter euch steht einer, den ihr noch nicht kennt. Er wird aber schon bald nach mir kommen, ich bin nicht einmal wert, sein Diener zu sein. Da haben wir die realistische Selbsteinschätzung. Du, dem Johannes sind sie nachgelaufen, meilenweit, Hunderte, Tausende. Und er sagt, ganz realistisch, da gibt's einen Jesus und ich bin noch nicht mal wert, dass ich sein Diener bin. Das ist Demut. Und jetzt geht's aber weiter. Ja? Nur 7, 9 Verse weiter, am nächsten Tag stand Johannes an der gleichen Stelle und 2 seiner Jünger waren bei ihm. Als Jesus vorüberging, blickte Johannes ihn an und rief aus, seht hin, das ist das Lamm Gottes. Da wandten sich seine beiden Jünger um und folgten Jesus nach. Na Hammer, ne? Das haben wir jetzt davon, dass wir demütig waren. Da verlassen sie uns auch noch, ja? Aber es geht's auch noch weiter. Schau, ich finde dieses Beispiel von Johannes so toll. Dann lesen wir im dritten Kapitel, Johannes erwiderte, Ein Mensch kann sich nichts nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel her gegeben wird. Ihr wisst selbst, dass ich euch ganz offen gesagt habe, ich bin nicht der Christus. Ich bin von Gott beauftragt, ihm den Weg zu bereiten, mehr nicht. Wo die Braut hingeht, da ist der Bräutigam und der Freund des Bräutigams, der dasteht und ihm zuhört und sich freut an der Stimme des Bräutigams. Deswegen freue auch ich mich und meine Freude ist nun vollkommen. Er muss immer größer und ich immer niedriger werden. Ist das nicht ein wunderbares Beispiel von Demut? Ich finde, das zeigt uns alles auf. Der Luther hat mal gesagt, fällt mir gerade so ein, nehmen Sie den Leib, Gut, Geld, Ehe, Weib, das Reich muss uns doch bleiben. Lass fahren dahin, Sie haben kein Gewinn. Ja. Wollen wir mal ein weiteres Beispiel angucken, und zwar Demut am Beispiel von Jesus selbst. Alleine die Tatsache, dass Jesus auf die Erde gekommen ist und dass er Mensch geworden ist, ist doch unfassbar, oder? Also, dass das wirklich in unserem Schädel reingeht, das ist schon, er hat sich erniedrigt. Und das nicht um seinetwillen. Ja, wir kriechen manchmal durch den Dreck, wenn es uns was hilft. So kratzen, buckeln und so, weil wir im Endeffekt vielleicht was von haben. Aber Jesus hat sich selbst erniedrigt für was? Für uns. Aus dieser Demut heraus hat er uns, mich und dich geliebt und uns gedient. Und in der Nacht vor seinem Verrat, als er als einziger wirklich wusste, was mit ihm geschehen würde, da hat er nicht an sich selbst gedacht. Er hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Ich merke gerade, meine Batterie geht alle, obwohl sie voll war. Na gut, wenn nicht, dann wird Gott schon wissen, was er tut. Er spricht immer wieder, ich spreche nicht aus eigener Vollmacht. Er spricht, ich spreche nur das, was ich den Vater höre. Und was hat er getan, wenn er Wunder getan hat? Er sagt, ich tue das, was ich sehe, dass der Vater tut. Und deswegen war es für ihn so wichtig, immer wieder die Zeiten der Stille zu haben. Immer wieder die Zeiten zu haben, wo er ins Gebet hineingeht. Warum? Er musste erst hören. Was macht Papa? Was will Papa? Das ist die Demut. Er hat sich selbst aufgegeben. Wisst ihr, Jesus haben sie verlacht. Jesus haben sie verspottet. Jesus haben sie gekreuzigt. Er ist auf einem Esel nach Jerusalem eingeritten. Und in Jesaja steht er schon prophetisch. Warum steht in Jesaja? Weil er der Demütigste war. Deswegen hat er sich auf dem Esel und nicht auf ein stolzes Pferd gesetzt. Und wisst ihr, ich kann euch nur sagen, es ist befreiend, demütig zu sein. Es ist so befreiend, wenn du all dieses Klischee, was man von dir erwartet und was du selbst von dir erwartest, ablegen kannst. Dann bist du nämlich auch frei von Sorgen. Das ist doch schön. Du frei von Sorgen sein? Die Sichtweise von Demut ist Gott zuerst. Gott ist wichtiger als mein Partner, wichtiger als meine Kinder, wichtiger als meine Eltern, wichtiger als meine Karriere, wichtiger als alles andere. Und selbst wenn ich etwas verliere, wenn etwas sterben muss, dann kommt Gott zuerst. Ich weiß, das ist unendlich schwierig. Ich erzähle euch ja nichts Leichtes. Ja? Aber warum? Weil in der Abhängigkeit von Gott ich einfach weiß, Gott, du kümmerst dich um alles. Du kümmerst dich um alles. Demut und Liebe hängen eng zusammen. Demut und Vergebung hängen auch eng zusammen. Demut ist die totale Freiheit. Demut zu Gott ist die völlige Hingabe und völliges Vertrauen. Ich höre oft den Aufdruck, warum ausgerechnet ich? Warum passiert mir das ausgerechnet? Ein demütiger Christ sagt das anders. Er sieht das aus Gottes Perspektive. Er sagt, warum ausgerechnet ich? Warum darf ausgerechnet ich ewig leben? Warum habe ausgerechnet ich Vergebung gekriegt? Warum hast du mir ausgerechnet mich geliebt? Muss ich weiter erzählen? Warum ich, Gott? Warum bin ich dein Kind? Und dann lernen wir dieses ausgerechnet ich aus einem völligen Vertrauen auf Gott zu sagen. Und wir entdecken in dieser demütigen Haltung, wie sehr er uns wirklich liebt. Was soll ich jetzt tun? Was Gott sagt, ist ganz klar. In Jakobus sagt er, Gott widersteht den Hochmütigen und den Demütigen schenkt er Gnade. Ne? Kennen wir. Ja? In Petrus sagt uns, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem er alle eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Und er werft euch Gott, sei du mein Herr, sei du die Nummer eins in meinem Leben. Deswegen machen wir Lobpreis, weil wir ihn erheben, oder? Oder weil wir schöne Gefühle haben wollen, wenn wir Lieder singen? Nee, wir wollen ihn erheben. Über uns selbst wollen wir ihn erheben. Wir geben auf und wir singen, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Ja, das ist es, was Gott möchte. Und jetzt gucken wir doch uns einmal um. Wie ist es in unserer Umwelt? Wie ist das, wenn wir uns anschauen, wie ist unsere Welt um uns herum? Ich möchte euch das hier beibringen. Kannst du das Jesus ausblenden? Geht das, Jens? Ich möchte auch damit schließen. Es war im Jahr 2005 auf einer Glaubenskonferenz. Und Pastor Rust hatte eine Prophetie. Diese Prophetie hat viele Dinge beinhaltet und wurde geprüft von vielen wirklich starken Männern Gottes. Und viele dieser Dinge sind schon eingetroffen und diese Überprüfung hat stattgegeben. Das ist eine lebendige Prophetie. Man hat allerdings herausgefunden, dass dieser Impuls ein Fragment ist. Also eingebettet in andere Prophetien sein muss. Darüber will ich jetzt nicht sprechen. Ich bin aber sicher, dass dieser Impuls von Gott ist. Und ich möchte ihn am Ende dieser Predigt euch mitteilen, indem ich euch zeigen will, wie Gott über unser Land denkt und was Demut damit zu tun hat. Er sagt hier, es wird eine Zeit kommen, da werden auf Deutschlands Straßen und Plätzen tausende Menschen kämpfen und demonstrieren. Im Geist sah ich bürgerkriegsähnliche Zustände, die das Land erschüttern werden. Menschen werden sich weigern, demokratische Parteien zu akzeptieren. Parteien und Regierungen sind sich einig, werden aber kaum noch Einfluss haben. Es werden unterschiedliche Themen sein, die das Volk aufbringt. Anarchistische Zustände entstehen, teilweise ausgehend vom östlichen Mitteleuropa. Auch in anderen europäischen Ländern wird es ähnliche Entwicklungen geben. Man wird von der Unregierbarkeit des neuen Europas sprechen.
Christen werden als Minderheit in vielen europäischen Ländern an Einfluss verlieren und unterdrückt werden. Man wird von einer neuen Freiheit reden, der Befreiung unserer Kultur von der Vorherrschaft christlicher Prägung. Gott rüttelt dadurch die Christen wach. Erweckliche Aufbrüche werden durch das Sieb des Leides fließen. Gott reißt Deutschland viele Sicherheiten weg. Zwei Hitzewellen, die kurz hintereinander kommen werden, erschüttern das Land und zeigen deutlich die eigene Ohnmacht auf. Ich höre, wie Gottes Stimme sagt, wenn das geschieht, so ist es ein Zeichen dafür, dass ich das stolze Land demütigen werde, um es neu an mein Herz zu ziehen. Die Erschütterungen sind Zeichen meiner Gnade. Ihr sollt wissen, ich habe euch nicht verlassen, ich suche auch. Wach auf, der du schläfst. Das ist Liebe. Das ist Liebe, dass er uns wieder in die Demut hineinführen will. Das ist Liebe, dass er unser stolzes Herz zerbrechen will. Ich würde euch so gerne jetzt bitten, dass ihr die nächsten Tage damit vollbringt, mal nachzudenken, wo war ich stolz? Vielleicht auch als Gemeinde, wo waren wir stolz? Wo waren wir nicht demütig? Wo haben wir uns falsch eingeschätzt in unserer Situation Gott gegenüber? Wo haben wir Gott nicht regieren lassen? Wo haben wir selbst regiert? Ich möchte, dass wir, wenn dieses kommt, vorbereitet sind. Dass wir nicht leiden, weil das kommt, sondern dass wir uns freuen und den anderen mitteilen können, das ist, was kommt, weil Gott uns liebt. Aber dazu musst du selbst wissen, dass du ein Geliebter bist. Demütigen wir uns unter die gewaltige Hand Gottes. Beten wir, zeig uns, was wahre Demut ist. Sind wir vor ihm, damit wir aufblühen können, damit wir in seiner Hand wachsen können, damit wir das Gute von ihm weitergeben können. Was hat er uns alles befohlen? Habt ihr die Liste noch im Kopf? Das ist es, was er von dir und von mir so gerne hätte. Und ich sag's dir, du und ich, wir schaffen das, wenn wir uns demütigen. Ich freue mich drauf. Freust du dich auch? Ja? Freust du dich auch auf die Zeit? Ich freue mich. Und ich habe euch lieb. Amen.